Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Ja, und damit sage ich herzlich willkommen nach der Sommerpause und natürlich auch zu unserer zweiten Staffel. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und nochmal vielen Dank auch an dieser Stelle für das ganze Feedback und die Rückmeldung zur ersten Staffel. Bitte macht das weiterhin so, kommt in den Austausch mit uns, wir freuen uns darüber. Mein Name ist Andrea Gerhardt und mir gegenüber sitzt natürlich wieder Frank Ferchau, geschäftsführender Gesellschafter der Able Group Engineering und IT-Dienstleister. Hallo lieber Frank.
Vielen Dank für die Blumen, lieber Andrea. Ich werde genauso weitermachen und freue mich sehr, dass du auch wieder an meiner Seite bist. Es gibt wie immer viel zu besprechen.
Ja, und ich hoffe natürlich, dass du heute auch wieder in Klartext-Stimmung bist. Und wir nehmen uns heute ein Thema vor, das uns alle etwas angeht, das uns alle berührt tagtäglich. Es ist das Thema Transformation bzw. Transformationen. Wir sind in der Energiewende. Die Infrastruktur muss zukunftsfähig gemacht werden. Ich sage nur Ladesäulen, Speicherlösungen. Wir brauchen neue Lösungen für die Mobilität von morgen. Ich meine, wir können alle jederzeit lesen, dass wir marode Brücken haben. Wir haben zu viel Verkehr auf der Straße und zu wenig Power sozusagen auf der Schiene. Und wir sind mitten in der Transformation der Digitalisierung. Die muss natürlich viel schneller, aber auch viel einfacher vorangehen. Wir sind mittendrin. Viele meinen aber trotzdem, dass wir gerade erst am Anfang stehen. Aber eins ist klar, in den nächsten Jahren wird sich sehr, sehr viel verändern. Wie fühlst du dich denn aktuell als Unternehmer in diesen stürmischen Zeiten der Transformation?
Ja, ich glaube, ich fühle, wie viele andere auch, dass wir einen gewaltigen Berg an Herausforderungen sehen und dass es ohne Transformation kaum gehen wird. Was ich vermisse, ist vor allem die Einstellung zur Transformation, wie wir sie zum Beispiel in den Zeitungen oder auch in den Nachrichten lesen oder auch hören. Was ich vermisse, ist die Sicht auf die Transformation als positive Chance, als etwas neu gestalten zu können, Dinge ins Positive zu verändern, weil wir ja genau und jeden Tag spüren, dass ein Weiter-so keine Perspektive bietet. Also lass uns daran arbeiten und vielleicht auch hier den ein oder anderen Beitrag dazu leisten, ein positiveres Bild von der Transformation zu vermitteln, dass Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen, Unternehmen und alle, die dazu beitragen, Lust auf Veränderung bekommen.
Da bin ich ganz auf deiner Seite. Du weißt, ich bin eine totale Optimistin und das ist natürlich ganz auch meine Meinung zu dem Thema. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat letztes Jahr in einer Rede gesagt, so geht es nicht weiter und hat dann ausgeführt, dass die Menschen im Land von ihm und der Regierung erwarten, dass sich was verändert. Und da würde ich sagen, ja, Olaf, das hast du richtig registriert. Also ich erwarte auch, dass sich etwas verändert. Und die Frage ist jetzt, spürst du schon was davon, Frank? Spürst du die Veränderung, die Olaf Scholz uns angekündigt hat?
Ja, ich glaube schon. Ich spüre genau das, was viele andere Menschen hier in diesem Lande auch spüren. Es sind vor allem die Verbote, die Regulierungen, die Deadlines. Aber ich glaube nicht, dass uns dieser regulatorische Ansatz mit weiteren Verboten und Einschränkungen, dass uns das hier weiterhilft. Und gerade aus Unternehmerperspektive kann ich sagen, vieles, mit dem wir uns aktuell auseinandersetzen müssen an zusätzlichen Einschränkungen oder Reportingpflichten, die wir jeden Tag erleben, dass uns das nicht hilft, die Wirtschaft wirklich anzukurbeln und der Transformation den notwendigen Rückenwind zu verleihen. Darüber hatten wir auch schon in der vergangenen Staffel gesprochen, ich meine in Folge 3. Da ging es um die Frage, wie wir in Deutschland den digitalen Anschluss behalten. So, und dass uns da Regulatorien und weitere Richtlinien nicht nach vorne bringen. Also worum geht es? Es geht doch darum, dass wir in einer VUCA-Welt den Menschen Stabilität und Sicherheit vermitteln, auch in Zeiten der Veränderung. So, dass wir Lust haben auf Veränderung, dass wir die Offenheit dafür bereiten und dass wir sagen, ja, okay, und für jeden ist eine Chance mit drin. Aber was wir vor allem sehen müssen, ist, dass es nicht nur bei den sozusagen bei den positiven Aspekten der Veränderung in der Ankündigung bleibt und ansonsten sofort man nur die Regulierungen und die Einschränkungen sofort verspürt, sondern dass wir tatsächlich ins Machen kommen. und dass wir erleben, wie Veränderung unser Leben positiv nach vorne neu gestaltet. Und ein positives Beispiel war für mich in der Krise, die Veränderung mit einer eingeschränkten Mobilität genauso zu arbeiten, wie wir das vorher gemacht haben. Da ging es auf einmal. Und da hat der Olaf nicht gesagt, ihr bleibt zu Hause und es geht jetzt nur so und alle arbeiten in Teams oder in anderen Formaten, sondern sind die Menschen von alleine drauf gekommen und haben Lösungen gefunden, Themen nach vorne zu entwickeln. Und genau darum geht es. Es geht darum, die Chancen zu sehen und ohne Verbote neue Lösungen zu entwickeln. Und das ist das, was ich mir für Deutschland stärker wünschen würde.
Also was ich natürlich jetzt total merke, du bist ein Freund von Prozessen und wir brauchen dann auf jeden Fall auch in der ganzen politischen Denkweise einen Change-Prozess. Das ist das, was ich da so ein bisschen raushöre. Den fordert übrigens auch ein weiterer kluger Kopf, Bert Rürup. Er ist Chefökonom beim Handelsblatt und in der Publikation Erfolgsfaktor Transformation, die im letzten Jahr von der Unternehmensberatung Roland Berger und dem Handelsblatt Research Institute herausgegeben wurde, erklärt er Folgendes. Hier kommt unser erstes Zitat der Folge, lieber Frank.
Deutschland, vor allem die deutsche Politik, ist zu sehr darauf fixiert, CO2-Emissionen zu reduzieren. Wichtiger wäre, sich darauf zu fokussieren, wie sich mit einem technologieoffenen Klimaschutz Geld verdienen lässt.
Stimmst du dem Bert zu, lieber Frank?
Ja, zu 100% kann ich einfach nur sagen, weil es genau darauf einzahlt, was wir gerade schon gesagt haben. Es fehlt dieser Blick hinzu. Wir reden gerade weg von. Wir sagen immer nur, was gerade nicht geht. Ja, wir haben ein Verbrennerverbot. Wir haben den Kohleausstieg beschlossen. Wir kümmern uns darum, dass die fossile Heizung ausgeschaltet wird. Die Atomkraft haben wir verboten und abgeschaltet und überall gesagt, was wir gerade nicht tun. Was allerdings fehlt, ist in meinen Augen zu beschreiben, wohin wir denn wollen und wie in Zukunft sozusagen unser Leben gestaltet wird. Und das verursacht Verunsicherung, weil keiner so genau weiß, wie in Zukunft im Winter, wenn keine Sonne scheint, wenn der Wind eben nicht weht, wie dann sozusagen elektrisch weiter produziert, elektrisch geheizt oder wie auch immer das Licht in die Wohnung kommt. Und wir sehen gerade, wie schwierig das ist und wie schwierig sich die Regierung damit tut, genau diese Fantasielücken zu füllen. Und wenn wir ehrlich sind, nur zum Teil. Und so, für mein Dafürhalten, gewinnt man keine Gesellschaft damit, indem man offen Lücken in der Fantasie lässt, sondern es geht darum, diese zu füllen und Möglichkeiten zu schaffen. Also weg mit den Verboten und Regulierungen hin zu einer Kultur des, wie lösen wir das? Wo wollen wir hin? Und wie soll es aussehen mit lang ausgestatteten Hysteresemomenten, in denen man gegebenenfalls technologieoffen unterschiedliche Verfahren durchaus zulässt?
Finde ich total interessant, weil es auch den Punkt der Kommunikation nochmal anspricht, dass natürlich auch das, was die Regierung sich ausdenkt, auf jeden Fall kommuniziert werden sollte und so kommuniziert werden, dass wir es alle verstehen und dass es bei vor allem allen, die sich Sorgen machen, ankommt. Wie sieht das aus? Also ich weiß, du bist ein Freund von attraktiven Anreizlogiken. Wie sieht das in Deutschland aus? Sind wir da gut aufgestellt, zum Beispiel Anreize im Bezug auf Geld, finanzielle Mittel zu schaffen? Oder wie ist deine Einschätzung?
Ich glaube, dass es zu einem Bild, wie wir zukünftig leben wollen, auch dazu gehört, Menschen dazu zu motivieren, an diesem Bild mitzuwirken, an dieser Gestaltung der Veränderung mitzuwirken. Und ich glaube auch, dass es vernünftig sein muss, dass diejenigen, die diese Veränderung, die Extrameile gehen, dass die dann auch persönlich daran überproportional partizipieren. Und damit meine ich alle. Damit meine ich die Unternehmen, damit meine ich, was weiß ich, staatliche Strukturen und Organisationen, aber auch jeden, der sozusagen daran mitmacht. Alle Kolleginnen und Kollegen. Also was weiß ich, dass wir Anreizsysteme brauchen für, meinetwegen, wenn wir von Unternehmen sprechen, über Sonderabschreibungen, über Möglichkeiten, Themen mit auszugestalten. Ich sag mal, die Förderung von Innovationen oder Risikoinvestitionen, weil nicht jeder technologische Weg, der machbar erscheint, ist ja auch einer, der tatsächlich zum Ziel führt. Ja, also dieses höhere Risiko, dass man diesem auch einen Ausgleich entgegensetzt. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wenn Menschen sich außergewöhnlich anstrengen, dass Menschen dann auch dafür profitieren müssen und nicht, dass wenn sie dies tun, direkt die Hälfte ihres Einkommens abgeben müssen.
Ja, das finde ich nämlich einen interessanten Punkt. Du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, denn ich würde sagen, wenn natürlich Unternehmen Anreize bekommen und die auch entlastet werden, dann müssten natürlich auch die Mitarbeitenden entlastet werden, weil es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ja, genau so ist das. Ich sag mal, wir haben ja im Steuerrecht das Prinzip der starken Schultern. Das heißt, dass derjenige, der mehr leistet, auch mehr Abgaben tragen muss. Das ist alles okay. Das Problem ist nur, dass das Prinzip der starken Steuern oder der starken Lasten heute schon bei einem gut verdienenden Facharbeiter ansetzt. So, und ich glaube, dass das ist insbesondere für die breiten Gruppen der Gesellschaft möglich sein sollte, mehr zu leisten und davon dann auch mehr zu haben. Mhm. Da, glaube ich, sollte man noch mal drüber nachdenken. Ich bin nicht ganz sicher, ob man sich der Diskussion der Steuerfreiheit, der Überstunden oder der Wochenendarbeit eins zu eins so anschließen muss. Aber ich glaube, dass es zumindest mal in der Richtung nicht falsch sein kann, darüber nachzudenken, die Extrameile gesondert zu bonifizieren. Das ist schon okay.
Absolut. Erlaubt mir hier eine Anmerkung, weil ich weiß, wir reden jetzt über das Thema Anreiz, aber es ist natürlich so, sprechen wir über Verdienst, Gehalt oder Honorar, ist das natürlich ein großes Thema, was Mitarbeitende anreizt, mehr zu leisten. Aber natürlich auch diese intrinsische Motivation, die muss natürlich auch gegeben sein. Der Purpose, was verändere ich hier, möchte ich Teil der Transformation sein? Also ich glaube, das ist auch ein großer Anreiz, den Unternehmerinnen und Unternehmer auch vermitteln können, ihren Mitarbeitenden.
Ja, absolut. Na, also ich sag mal, das ist bei uns auch so. Wir kümmern uns natürlich immer ganz, ganz stark um die Ausrichtung des Unternehmens auf zukünftige Entwicklungen. Also von daher ist alles das, was wir tun, mit denen sich hier das gesamte Unternehmen für mein Dafürhalten beschäftigt ist, ich sage mal, sowohl in der Technologie, was sind die entscheidenden Technologien von morgen, was gestaltet gerade unser Umfeld neu, dass wir das alles suchen und versuchen herauszufinden und welche Mitarbeiter oder welche Zielunternehmen oder welche typischen Kunden oder welche Mitarbeiterqualifikationen zahlen genau auf diese Entwicklungen ein. Also von daher sind wir ein Unternehmen, was sich permanent mit der Zukunft und der zukünftigen Gestaltung unseres Umfelds auseinandersetzt.
Da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich wollte jetzt noch einmal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu dem, was du eben gesagt hast. Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall jetzt mal nach Berlin den Vorschlag einer Zangenstrategie schicken, nämlich dass Unternehmen und Mitarbeitende smart entlastet werden, damit wir als Deutschland wieder Fahrt aufnehmen. Und das ist vielleicht auch nötig, denn ich habe in der letzten Zeit schon öfter gehört, dass wir in Europa mit unserem minimalen Wachstum nicht mehr die Position haben, die Deutschland eben einmal hatte. Da wird viel über den Pessimismus, über den Standort Deutschland geschrieben und kommentiert und natürlich auch diskutiert. Also so gesehen zum Beispiel in der Welt, im Handelsblatt oder auch auf dem Cover von The Economist. Sind wir da inzwischen ins Hintertreffen geraten? Haben wir wirklich diese Stellung nicht mehr?
Ja, du weißt ja, Andrea, im Grundsatz bin ich ja jemand, der mit viel Optimismus auf sein Umfeld schaut. Ich glaube auch, und da braucht man nicht viel Fantasie, wenn man in der Welt unterwegs ist, Deutschland ist ein tolles Land. Und gerade in diesem Jahr haben wir 75-jähriges Bestehen unserer Verfassung. Vermutlich, zumindest kann man das lesen, ist es eine der besten Verfassungen, die wir in Deutschland je hatten und vielleicht auch eine der besten Verfassungen in der Welt. Also es lässt sich viel Positives über Deutschland sagen, in Form, was weiß ich, gesellschaftliche Stabilität, Freiheit, Demokratie, Rechtssicherheit. Das sind echt Standortfaktoren, um die uns viele Länder beneiden. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, wenn du 2 Jahre in Danzig nicht gewesen bist und fährst dann wieder dahin, dann wirst du erleben, wie schnell sich dort das Umfeld verändert und vor allem zum Positiven hin verändert. Mit welcher Unvoreingenommenheit das Ausland technische Innovation, Herausforderungen betrachtet. Und ich glaube, da können wir uns, und auch das haben wir ja hier in unserem Podcast schon anklingen lassen, können wir uns in Deutschland wirklich ein Stückchen von abschneiden. Es geht nicht darum, dass wir im Rahmen der Transformation nicht grundsätzlich unwillig sind, Veränderungen für uns zu akzeptieren. Es geht darum, mit welcher Geschwindigkeit wir diese Veränderungen letztendlich umsetzen. Mhm. Und da, glaube ich, brauchen wir gerade noch ein bisschen lang.
Verstehe. Ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, wo ich dich jetzt vor mir sitzen habe, um da ein bisschen hier auf die Transformation vor Ort einzugehen. Nämlich, wie wird denn die Transformation in einem mittelständischen Unternehmen gelebt? Du bist da, sitzt da an der Quelle. Welche Botschaft vermittelst du denn deinen über 10.000 Mitarbeitenden im In- und Ausland an den Niederlassungen? Du hast eben schon ein bisschen anklingen lassen, aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen tiefere Einblicke gewähren.
Ja, zunächst mal, dieses Unternehmen als Technologiedienstleister lebt natürlich von der technologischen Innovation und somit von der Veränderung. Veränderung ist sozusagen der Gencode dieses Unternehmens und von daher auch ist Offenheit gegenüber Veränderungen einer der zentralen Werte unserer Unternehmenskultur. Mhm. Wir schauen schon hin und wieder zurück, aber die zentrale Blickrichtung ist immer die nach vorne. Wir gucken uns an, welche Innovationen, welche Unternehmen, welche Technologien, welche Märkte werden die Zukunft mitentscheiden und welche passen in unser Portfolio. Das heißt, wir sind interessiert an neuen Kunden, an neuen Geschäften, neuen Technologien, neuen Expertinnen und Experten, zum Beispiel im Feld der IT-Engineering oder auch was anderes, die einen Beitrag leisten auf den zentralen Veränderungsströmen, die wir im Blick nach vorne für uns als richtig und nachhaltig erkannt haben. Also von daher, dieses Unternehmen, wenn ich das mal so sagen darf, das ist die Inkarnation der Veränderung und wir persönlich empfinden uns als Veränderungsbeschleuniger.
Das finde ich ziemlich stark und ist auch immer hier zu spüren, zumindest wenn ich an diesem Standort hier in Gummersbach bin. Alle haben wirklich auch ein Lächeln, eine Freundlichkeit im Gesicht und sind total offen, was ich auch total schön finde und zukunftsgewandt auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank.
Ich möchte natürlich darauf eingehen, du hast es gerade nämlich schon angesprochen, das Thema Personal. Wie sieht das bei euch aus? Also das Thema Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Habt ihr zu viele davon? Könnt ihr noch welche abgeben? Oder habt ihr gerade massive Probleme? Was ist bei euch so der Status quo an qualifizierten Mitarbeitenden?
Nun ja, in Zeiten der Veränderung, wenn man sich selber als Veränderungsbeschleuniger empfindet, kannst du nie genug Talente haben, um diesen Veränderungsprozess mitzugestalten. Das ist auch so. Erfreulicherweise erhalten wir gerade viele Bewerbungen, auch viele qualifizierte Bewerbungen hier aus Deutschland oder beziehungsweise aus dem europäischen Umfeld. Von daher hat sich in den letzten 3-4 Jahren da schon was verändert. Aber nichtsdestotrotz, natürlich suchen wir immer wieder für bestimmte Technologien, Regionen, Unternehmen, Kolleginnen und Kollegen, die uns hier auf diesem Weg mit begleiten. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir, und auch das hatten wir ja schon angesprochen, mehr weibliche Fach- und Führungskräfte für unseren Weg gewinnen können. Ich glaube, dass wir auf einem guten Wegstrecke sind, aber auch hier fehlt es in meinen Augen an Dynamik eben mehr zu machen. Aber die Rahmenbedingungen sind gerade so, wie sie sind. Das konnte man auch jüngst in der Zeitung lesen. Es studieren halt in der Regel nicht mehr als 15% roundabout eines Jahrgangs. Von weiblichen Nachwuchskräften entscheiden sich eben nur 15% für MINT-Technologien. Und das ist der Fundus, aus dem auch wir im Wesentlichen schöpfen können.
Ja, sehr interessant. Und vielleicht hier nochmal der Hinweis, dass du referierst auf unsere 5. Folge zum Thema Fachkräftemangel. Also die kann man sich da nochmal anhören. Da haben wir auch noch ausführlich über diese MINT-Thematik und Herausforderung, um es positiv zu formulieren, gesprochen. Es ist ja so, ihr lebt hier als Able Group von Transformation, von Innovation und von der Entwicklung. Ich möchte natürlich jetzt ein bisschen was von dir wissen. Du bist viel unterwegs in euren Niederlassungen, triffst viele Menschen. Wenn wir jetzt mit Blick auf Transformation schauen, warst du schon mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass du eine wirklich maßgebliche Transformation der Zukunft live miterlebt hast? Und wenn du es erlebt hast, magst du es vielleicht gern mit uns teilen?
Ja, das gibt es in der Tat. Das ist schon in meinen Augen ein Highlight meines beruflichen Alltags. Ich bin ja gerne und viel bei unseren Kunden unterwegs, versuche das 1 bis 2 Mal in der Woche hinzukriegen. Und regelmäßig bietet sich mir dort die Möglichkeit, in Projekte wirklich technisch mal reinzuschauen, mir das mit anzuschauen. Und ein echtes Highlight war im letzten Jahr der Besuch von Airbus in Toulouse, wo ich an diesem Zero-Emission-Flighter-Testumgebung mit beteiligt war, an dem wir beziehungsweise reingucken konnten, an dem wir mit beteiligt sind. Und das fand ich schon Ja, beeindruckend. Muss man wirklich sagen, das war beeindruckend, diesen riesen A380 zu sehen, auf dem dieses Zero-Emission-Triebwerk angeflanscht ist, dieses gesamte Test-Equipment, was dort installiert ist. Und da hat man so gespürt, okay, das ist etwas, was gegebenenfalls, wenn es funktioniert, die Zukunft mitentscheiden kann. Und das war beeindruckend.
Vielen Dank, Frank, für das tolle Beispiel. Eins ist klar, Transformation braucht auf jeden Fall auch Mut. Man geht nach vorne, man riskiert was. Und wenn wir über das Thema Risiko sprechen, dann liegt da ja vielleicht auch ein Risiko des Scheiterns drinne. Oder wie ist deine Erfahrung so als Unternehmer?
Ja, genau. Das ist natürlich ein Punkt, weil ich sage mal, immer wenn du unbekannte Wege gehst, gehört es eben dazu, dass du auf diesem Weg hin und wieder feststellst, dass das ein oder andere, was du dir vorgestellt hast, eben eine Sackgasse war. Und von daher ist das Thema Scheitern ein Teil des Veränderungsprozesses. Das ist auch nicht schlimm. Es diskreditiert auch den Veränderungsprozess an und für sich nicht, weil es macht uns klüger, weil wir genau wissen, so geht das jetzt nicht. Ich brauche eine Alternative dazu. Und in meinen Augen, ja, brauchen wir diesbezüglich in dieser Veränderung einen neuen Blick auf den Misserfolg im Scheitern. Dass es eben nichts ist, was ganz, ganz schlecht ist, sondern dass es ein Teil des Veränderungsprozesses zwangsläufig ist und ein wichtiger Beitrag hin zur Lösungsfindung bietet. Und deswegen, und da hatten wir das ja ganz am Anfang, wir brauchen eine Betonung der Chancen. Und das Scheitern ist ein Teil dieser Chancenperspektive.
Ja, das finde ich, hast du nochmal sehr, sehr gut gesagt. Und vielleicht zum Thema Chancen kommen wir jetzt auch zu unserem zweiten Zitat, was wir mitgebracht haben hier an dieser Stelle, nämlich von Klaus Schwab, dem Gründer und Chef des Weltwirtschaftsforums in Davos. Der sagte in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit Anfang des Jahres Folgendes.
Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte, aber wir halten immer noch an veralteten Lösungen fest. Was wir jetzt unbedingt brauchen, ist ein neuer Ansatz. Einer, der den Übergang zu einer grünen, digitalen und integrativen Wirtschaft als große Chance für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Steigerung der Kaufkraft und letztlich ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum nutzt.
Jo, soweit, so gut. Da hat er recht. In meinen Augen. Jetzt kann man ja kritisch anmerken, Herr Schwab ist zumindest Initiator eines Events, an dem sich die wichtigen Treffen, Fotos machen und man sich fragen kann, was kommt denn dabei raus? Und die Frage wird eben zu häufig, wenn du fragst, was ist konkret an Ergebnissen dabei spürbar? Da geht man ja mit leeren Händen zumindest mal gefühlt aus der Analyse heraus. Persönlich sehe ich das ein bisschen differenzierter. Ich würde sagen, das ist auch nicht der Programmpunkt von Davos. Der Programmpunkt von Davos ist, dass diejenigen, die aus der wirtschaftlichen und politischen Umfeld die Macht haben, Dinge zu verändern, über die Themen, die die Welt gestalten, sprechen und Anreize mit nach Hause nehmen und dann dort gegebenenfalls Themen initiieren, deren Ursprungsgedanke gegebenenfalls in Davos initiiert worden ist. Also aus Davos selber ist nicht viel mitzunehmen, also an konkreten Beschlüssen, aber an Gedanken, die man in der Welt mitnimmt und sagt, daraus können wir was machen. Und von daher sage ich, ist es gut, wenn Menschen aus unterschiedlichen Hemisphären und Kulturräumen, das ist ja ein weltumspannendes Netzwerk, was sich dort ergibt, wenn sich dort Menschen treffen und zunächst mal, ich sag mal, frei und losgelöst in den Dialog gehen. Ich persönlich halte das für sinnvoll und halte es für ein wenig, wie soll ich sagen, das ist too much, wenn wir erwarten, dass da konkret was bei raus würde, sondern es geht um die Gedanken, die dort sich festsetzen und manifestieren.
Ja, interessant, dass irgendwie Transformation dann auch was mit gewissen Erwartungshaltungen und der Einordnung der Erwartungshaltung zu tun hat. Also vielen Dank, dass du uns hier nochmal deinen Klartext mitgeteilt hast. Und tatsächlich war es das jetzt schon hier mit unserer ersten Folge der zweiten Staffel. Und ich wage ein kleines Fazit. Wir haben über Transformation gesprochen und natürlich, dass wir diese einfach positiver darstellen müssen, damit mehr Menschen den Veränderungen, die kommen werden, positiv gegenüberstehen, mitmachen und vor allem Lust haben, mitzumachen, mitzugestalten und auch die Freude empfinden. Du hast außerdem natürlich den Punkt gebracht, dass von der Politik es viel mehr Anreize geben muss, sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende. Das ist uns an der Stelle wichtig, damit die unterschiedlichen Transformationen mit maximaler Leistung hochmotiviert angegangen werden können. Und nicht zuletzt sollten wir auch in Deutschland die Größe haben, von anderen zu lernen, statt vieler regulatorischen Bremsen einfach mal die Zügel ein bisschen lockerer sein zu lassen und mehr zu machen.
Ja, lieber Andrea, ich glaube, besser hätte man das nicht zusammenfassen können. Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben wieder den ein oder anderen Impuls geben können und vor allem aber vermittelt, dass Transformation mehr Chancen als Risiko bietet. Das ist ganz, ganz wichtig. Deutschland hat alle Chancen, auch in Zukunft ein wirtschaftliches Powerhouse zu sein. Wir haben alle Grundlagen dazu, wenn wir jetzt schnell die richtigen Weichen stellen und vor allem ins Machen kommen.
Punkt, Ausrufezeichen würde ich an der Stelle sagen. Und in der kommenden Folge geht es auf jeden Fall dann spannend weiter. Wir sprechen über das Qualitätssiegel Made in Germany und dann hören wir uns an gleicher Stelle wieder.
Ja, Andrea, ich freue mich schon drauf.
Und dann sage ich noch hier am Schluss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mit dabei wart, euch die Folge gefallen habt, dann lasst gerne eine Bewertung da, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Geht das ganz, ganz einfach. Und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann abonniert uns einfach. Das funktioniert auch auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Und damit sage ich auch an dieser Stelle auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen. Überall, wo es Podcasts gibt.